SWR 2 Forum.
Es sind denkwürdige, historische und womöglich zukunftsweisende Tage und sie spielen in Erfurt und Berlin. Erst wird der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Er nimmt die Wahl an, aber heute Mittag zieht er zurück. Er will sein Amt wieder zur Verfügung stellen. War es persönliche Einsicht oder der Druck aus Berlin? Seine Wahl gestern war korrekt, sie war legal, aber sie hatte einen Makel. Sie gelang nur durch die Mithilfe des rechten Flügels der AfD um Björn Höcke. Die Folge: Entsetzen in allen Schattierungen, Entsetzen über den Pakt mit den Rechten, der bislang kategorisch zum Tabu erklärt wurde. Jetzt der Rücktritt, aber kann er den gestrigen Tag vergessen machen? Der Tag, an dem die AfD ihren bislang größten Triumph gefeiert hat, als erster Ansprechpartner im Parlament. Dammbruch in Thüringen wird die AfD salonfähig. Das Thema heute im SWR2-Forum mit Gregor Papscher Mikrofon. Meine Gäste sind der Publizist Robert Leicht, langjähriger Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Aus Dresden ist zugeschaltet, leider nur am Telefon, der Politologe Werner Patzelt. Und ich begrüße die Politikwissenschaftlerin Christine Landfried von der Universität Hamburg. Ja, Frau Landfried, Thomas Kemmerich will zurücktreten und sein Chef in Berlin, Christian Lindner, stellt im FDP-Parteivorstand die Vertrauensfrage. Das soll am Freitag geschehen. Haben Sie gestern noch mit dieser Entwicklung gerechnet?
Man konnte mit dieser Entwicklung nicht rechnen, aber die FDP hatte sich ja in eine Situation manövriert mit der Wahl von Herrn Kemmerich, die praktisch keine andere Lösung gelassen hat. Und dass jetzt so schnell reagiert wird, war im Grunde unausweichlich. Es hätte ja, nachdem das so gewesen ist mit dieser Wahl, dass Herr Kemmerich nach der Wahl sagte, ach, er sei überrascht gewesen, dass er von der AfD gewählt wurde, was ihm ja niemand glaubte. Aber selbst wenn es wahr sein sollte, dann hätte er die Wahl nicht annehmen dürfen. Nachdem er sie angenommen hat und gesehen, was er angerichtet hat, konnte ja praktisch die einzige Lösung nur noch sein, dass er seinen Rücktritt ankündigt und dieses Amt wieder zur Verfügung stellt.
Das heißt, der Rücktritt Kemmerichs in Ihren Augen zwingend?
Der Rücktritt ist zwingend, denn Herr Kemmerich hatte ja selbst gesagt, er möchte mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Gleichzeitig konnte ja aber die CDU in gar keinem Fall mit Herrn Kemmerich zusammenarbeiten, wissend, dass wir hier einen Ministerpräsidenten haben, der mit Stimmen der gesamten Fraktion der AfD gewählt wurde. Und diese ganze Trickserei konnte auch die CDU nicht mitmachen. Insofern stand Herr Kemmerich allein auf weiter Flur.
Herr Patzelt, gestern war die Rede von einer Zäsur, von einer Zeitenwende. Ist die mit dem heutigen Tag, dem angekündigten Rücktritt Kemmerichs, vergessen?
Nein, natürlich nicht. Das, was gestern geschehen ist, ist der Bruch des folgenden Tabus. Es darf in Deutschland keine rechte Mehrheit gegen die Linke gebildet werden, falls diese rechte Mehrheit die AfD einschließt. Das ist das zentrale Tabu der deutschen Innenpolitik. Das wurde gestern gebrochen, wie die Ereignisse des heutigen Tages zeigen. Nicht deswegen, weil strategische Großgeister das in klugen Verhandlungen so verabredet hätten, sondern es ist wohl eher eine Art taktische Bauernschleue gewesen, die zum Zeichensetzen veranlasste und dann wider Erwarten auch noch einen Ministerpräsidenten bescherte, dessen Partei es mit Mühe und Not ins Parlament geschafft hatte. Der Tabubruch ist das Zentrale und angesichts dieses Tabubruches stellt sich dann die Frage, wie es dann mit dem deutschen Parteiensystem weitergehen wird. Denn wenn sich sämtliche Parteien gegen die AfD zu verbünden haben, wie wird dann jenes Segment der Wählerschaft reagieren, das bislang zumal im Osten die AfD stärker und stärker gemacht hat? Ist das eine Eindämmungsstrategie? Oder wird am Schluss die CDU in diesem hoffnungslosen Abwehrkampf auf Ehe dem eigenen Territorium untergehen? Und deswegen, weil das so eine wichtige Frage gerade für die rechte politische Spielfeldhälfte ist, wird das gestrige Ereignis so schnell nicht in Vergessenheit geraten, sondern eher jenem Menetekel ähneln, an dessen Ende ein Herrscher um seine Macht gebracht wurde.
Kurze Frage auch an Sie. Hätten Sie sich vorstellen können, dass Kemmerich im Amt bleibt? Ist das für Sie vorstellbar?
Ich habe gestern, als ich das zu kommentieren hatte, immer wieder gesagt, das hängt von seinem Nervenkostüm und vom Nervenkostüm seiner Mitstreiter ab. Rechtlich hätte er sagen können, ich bin gewählt, ich biete die Mitarbeit über die Ausschüsse des Landtages gemäß Verfassung und Parlamentsrecht allen an, die mitarbeiten wollen. Ich biete Regierungsposten allen Parteien an, außer der AfD, die sich beteiligen wollen.
Hat er ja auch alles gesagt. Die Frage ist, wer hat die Nerven verloren?
Ja, und wenn keine Partei einen Minister schickt, ja mein Gott, es gibt die beamteten Staatssekretäre, die kann ich zu Ministern ernennen, dann haben wir eben eine Zeit lang eine Beamtenregierung. Das hätte er machen können, aber er war offenkundig nicht darauf gefasst, dass er überhaupt gewählt wurde, und er war nicht geistig eingestellt auf jenes Trommelfeuer an Erregung, das über ihn hereinprasselte, sodass er offenkundig kein Machtmensch, kein Machiavellist in dieser Lage einfach den Schwanz eingezogen und seinen Hut genommen hat.
Herr Leicht, ausgerechnet Thüringen, da wurden ja sofort historische Vergleiche gezogen. Der FDP-Politiker Gerhard Baum hat Geschichtsvergessenheit und einen Hauch von Weimar ausgemacht. Ist mit dem gestrigen Tag die Demokratie in Deutschland beschädigt, bleibend beschädigt, auch heute noch, oder ist mit dem Rücktritt alles wieder gut?
Naja, alles wieder gut, vielleicht nicht. Aber ich habe von Anfang an diese ganze Dramatisierung für übertrieben gehalten und auch zweckgerichtete Prosa darin erkannt. Diese Wahl von dem Herrn Kemmerich war doch eine törichte Eselei eines Ehrgeizlings. Mir kann übrigens keiner vormachen, dass der da zufällig reingeraten ist. Er hat ja gleich eine Rede gehalten und ich sah auf dem Pult ein ausgedrucktes Redemanuskript. Das heißt, der Mann war darauf vorbereitet, da gab es Vorabsprachen. Es gibt ja auch einen Brief des Herrn Höcke an ihn aus dem November, wo er ihm anbietet, wenn er eine Expertenregierung bildet, will er sie gerne unterstützen. Das war der Größenwahnsinn eines kleinen Provinzheinis. Und das musste scheitern. Das war mir vollkommen klar, ein Mann, der von einer Kombination sich wählen lässt, mit der aber nicht regieren will, der kriegt keine Regierung zusammengestellt. Ich meine, Staatssekretär hin und her, er muss im Parlament ein Programm haben, er muss Mehrheiten bilden können für positive Gesetze. Das konnte doch alles gar nicht klappen. Das ist eine richtige provinzielle Blamage, die natürlich ihre Auswirkungen hat. Aber mir war klar, die Woche geht rum und der Mann ist wieder weg. Das geht doch gar nicht.
Was meinen die anderen? Blamage oder mehr?
Ich würde Leicht widersprechen wollen, also Herrn Leicht widersprechen wollen. Denn es ist nicht einfach nur so eine provinzielle Eselei gewesen. Die Demokratie, finde ich, ist schon beschädigt worden. Denn wir haben ja gesehen, dass bürgerliche Parteien, die FDP und die CDU, im Grunde demokratische Regeln nicht wertschätzen. Die AfD hat in gar keinem Fall demokratische Regeln eingehalten, denn sie haben einen Kandidaten aufgestellt. Und dieser Kandidat hat nicht eine einzige Stimme von der AfD-Fraktion im dritten Wahlgang bekommen. Damit hält man sich vielleicht formal an Regeln, aber inhaltlich zeigt man, man schätzt demokratische Regeln nicht. Und die FDP und die CDU, die haben im Grunde, wenn auch nur kurzfristig, sich vor diesen Karren spannen lassen. Und da würde ich sagen, das ist nicht einfach eine Kleinigkeit gewesen. Das ist für die Bürger, die Vertrauen in Institutionen verlieren, ist das wieder mal eine Bestätigung, dass jemand nur der Machtwillen und sich durchzusetzen hier überhaupt nicht sich an das hält, was eigentlich Demokratie bedeutet. Und insofern halte ich das für einen großen Schaden, der nicht jetzt einfach vorbei ist.
Ja, da widerspreche ich jetzt wieder ein bisschen, denn die CDU hat sich ja auch ins eigene Bein geschossen. Also nur aus Machtwillen haben sie es nicht gemacht, sie waren einfach zu doof. Abgründig doof. Nun muss man sagen, es gibt ein Trickproblem in der thüringischen Landesverfassung. Wenn ein Herr Ramelow alleine antritt und kriegt keine Mehrheit, aber es haben mehr gegen ihn gestimmt als für ihn, dann ist die Wahl fragwürdig. Insofern wäre ich sehr konsequent gewesen, wenn die CDU einen eigenen Kandidaten aufgestellt hätte. Der hätte keine Mehrheit gekriegt, aber dann hätte Ramelow mehr Stimmen gehabt als alle anderen. Aber die Spieler dort, das sieht man doch an dem Mike Moring, der die ganze Zeit dieses und jenes und jenes und dieses probiert, der auch der CDU-Bundesführung aus dem Ruder läuft. Das sind leider mediokre Typen, die keine Übersicht haben über das Ganze. Ich sehe da nicht große Politkriminelle am Werk. Kenne ja Thüringen ein bisschen, habe da viele Jahre unterrichtet, gucke mir das immer an. Also das ist letztlich, weil man ja sehen konnte, dass das nicht klappen kann, ist es eine große Eselei mit moralisch verwerflichem Zwischentun. Und Frau Landfried hat in dem ja vollkommen recht. Eine AfD, die einen Kandidaten, der wiederum eine Null ist und nirgendwo was bedeutet hat, aufstellt, allein zu dem Zweck zu tun, als ob sie ihn wähle, damit sie dann die übrigen in Verlegenheit bringen kann. Das ist eben Höckes zynisches Spiel. Und wenn es eine Beschädigung gibt, dann ist das die Beschädigung durch den rechten Flügel der AfD. Und die anderen sind jetzt verdammt nochmal angehalten, sich dieser Laus im Pelz zu entledigen.
Herr Patzelt, jetzt ist gerade in den letzten Stunden allein so viel passiert. Wir wollen jetzt vielleicht nicht mehr den ganzen gestrigen Tag rekapitulieren. Schauen wir vielleicht nach vorne oder das, was jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten 2-3 Tagen passiert. In Berlin haben die Alarmglocken geschrillt. Aber dann ist die Frage, kann man einfach sagen, da ist jetzt jemand gewählt worden, der uns nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer. Also machen wir das rückgängig. Kanzlerin Merkel, heute Morgen, ein unverzeihlicher Vorgang. Wir machen das rückgängig, hat sie gesagt. Notfalls durch politischen Druck auf die Landesverbände oder einzelne Personen, um Neuwahlen zu ermöglichen, zu erzwingen. Ist das okay?
Tja, für diese Maßnahme, meine ich, gebührt ihr weniger ein weiteres Bundesverdienstkreuz, als vielmehr die Ehrenmitgliedschaft bei der AfD. Denn in AfD-Kreisen, in AfD-nahen Facebook-Gruppen und so weiter, konnte man heute, seitdem diese Intervention bekannt wurde, hören, es sei ja im Grunde wie früher zu Sowjetzeiten, wenn ein Ukas des KPDSU-Generalsekretärs erging, dann musste die ostdeutsche Parteiführung reagieren und hat alles durchgestellt. Die Aussage, das muss revidiert werden und so weiter, ja, das klingt nach entschlossener Verteidigung unserer Demokratie gegenüber faschistischem Machtzugriff. In Wirklichkeit ist es tatsächlich ein Ausüben von Druck auf Abgeordnete, die in gleich welchem Bauerntheater auch immer, immerhin ihr Recht auf geheime Abstimmung und folgen dem, was ihnen sozusagen ihr Inneres zu tun anrät. Es ist eine Einflussnahme auf die freie Gewissensentscheidung von Abgeordneten. Und ordnungsgemäß wird jetzt der Landtag aufgelöst. Über den Weg ist man sich uneinig, beantragt man die Auflösung, beschließt man sie oder macht man das über eine Vertrauensfrage, die abgelehnt wird und anschließend wird kein Ministerpräsident neu gewählt. Das ist sozusagen die Folge einer oberhirtlichen Einflussnahme auf Thüringer Politik. Es ist schon so, dass die Handlungsweisen von Mike Moring erratisch und politisch nun wirklich sehr medioker gewesen sind. Es ist schon so, dass Moring wesentlich weniger bereit war, der Bundeslinie zu folgen, als dass in Sachsen Michael Kretschmer gewesen ist und dass folglich die Bundesführung der Partei sich hier in besonderem Maß als Libero oder Ausputzer betätigen musste. Aber es bleibt ein Faktum, dass offenkundig Parlamentsentscheidungen nur dann akzeptabel sind, wenn sie den Oberrennen der beteiligten Parteien auch wirklich passen. Der Qualität des Bauerntheaters will ich an dieser Stelle nicht handeln. Das ist eine Spielerei gewesen, die so niemals hätte stattfinden dürfen. Aber wie nun weitergefahren wird mit dieser verunglückten Posse, ist eben auch kein Ruhmestück dafür, wie man mit einer Demokratie verfährt.
Ja, Frau Landfried.
Ja, das sehe ich anders, Herr Patzelt. Also ich würde nicht hier auch von einer Posse sprechen und ich würde schon gar nicht davon sprechen, dass es hier um das freie Mandat der Abgeordneten bei der Wahl von Herrn Kemmerich ging. Denn dann hätte ja die AfD nicht noch jemand extra aufgestellt von ihrer Partei und keiner wählt ihn. Und plötzlich im dritten Wahlgang kandidiert dann Herr Kemmerich. Also dieses war doch ein abgekartetes Spiel, das man unmöglich einfach als Posse abtun kann. Hier ging es nicht um das freie Mandat der Abgeordneten, sondern hier war vereinbart im Grunde, dass eine Fraktion gemeinsam gegen den eigenen Kandidaten stimmt. Also
ja,
damit ist das doch.
Fraktionsdisziplin.
Nein, ja, man kann das Fraktionsdisziplin nennen, aber doch nicht, dass man dann den eigenen Kandidaten da aufstellt. Das hätte ja sein können, beim freien Mandat würde man sich vorstellen, dass dann vielleicht einige ihn wählen und andere ihn nicht wählen. Das ist die Freiheit. Aber wenn eine ganze geschlossene Fraktion ihren eigenen Kandidaten nicht wählt, da kann mir niemand weismachen, dass das ein freies Mandat ist. Das stimmt einfach nicht.
Die Freunde haben sich davor verabredet und dann gemeinsam beschlossen, sich so zu verhalten, dass das Ganze natürlich ein Täuschungsmanöver gewesen ist. Darüber, glaube ich, sind wir uns einig.
Also, gut, Thomas, jetzt Herr Leicht. Noch mal einen Schritt zurück. Wenn die Frau Merkel jetzt sich nicht so geäußert hätte, wie sie sich geäußert hat, dann will ich mal die Leute hören, die dann gesagt haben, die Bundesführung lässt sich alles gebieten. Ich meine, sie ist Bundesvorsitzende gewesen, ist jetzt Bundeskanzlerin, die Bundesvorsitzende hat sich auch geäußert. Das gehört schon dazu, dass die dann mal klare Kante zeigen. Und wenn sie dann klare Kante zeigen, ihnen nachzusagen, dass sie jetzt eine Ehrenmitgliedschaft in der AfD verdienen, ist eine schlechte Pointe. Sie mussten Klarheit schaffen. Und dass da in der Politik durch Mehrheitsbeschlüsse, die im Übrigen im Wahlkampf ja verkündet worden waren, die haben doch alle gesagt, wir machen es nicht mit der AfD. Und wenn sie es dann doch machen, dann gibt es eben Haue. Das gehört sich zur Politik.
Gut, dröseln wir das ein bisschen auf. Thomas Kemmerich will sein Amt aufgeben. Gestern hat er das noch ausgeschlossen. Es wird aller Voraussicht nach Neuwahlen geben. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Wobei noch völlig unklar ist, ob es auch dazu kommen kann. Denn angeblich spielt die CDU-Fraktion im Erfurter Landtag nicht mit. Zumindest Teile sind nicht überzeugt. Aber erstmal zur FDP. Heute Morgen Christian Lindner. Krisengespräch in Erfurt. Danach hieß es, niemand habe Kemmerich zum Rücktritt gezwungen. Jetzt will Lindner im FDP-Vorstand selbst die Vertrauensfrage stellen. Was ist da jetzt los in der FDP?
Nun, also gestern hat ja Herr Lindner im Grunde schon gesagt, man muss jetzt sehen, wie man mit der Situation zurechtkommt. Herr Kemmerich soll jetzt versuchen, dass er eine Minderheitenregierung zusammenstellt. Also die Reaktion war von Herrn Lindner überhaupt nicht klar in dieser Situation. Er hat noch eine Möglichkeit gesucht, dass doch die FDP hier den Ministerpräsidenten stellt. Und insofern halte ich das für richtig, dass Herr Lindner heute die Vertrauensfrage stellt, denn seine Reaktion war nicht in Ordnung. Und ich würde gern Herrn Leicht noch zustimmen, dass es wirklich wichtig war, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin hier doch mal ein klares Wort geredet hat. Man kann nicht so tun, als sei eine Landespartei völlig unabhängig jetzt von der Bundespartei. Das hängt schon zusammen in einer so entscheidenden Frage, wo es darum geht, wie gehen wir jetzt eigentlich mit der AfD um? Das ist ja keine Geschichte, die alleine eine Landespartei entscheiden kann. Und deswegen fand ich es richtig, wie Herr Leicht, dass Frau Merkel sich hier ganz klar geäußert hat und letztlich ja auch bewirkt hat, dass jetzt hier Bewegung in die Geschichte kommt. Ja,
also ich muss jetzt den Herrn Lindner ein bisschen in Schutz nehmen. Nicht, dass das mein Freund ist. Aber ich habe sein Statement gestern vollständig angehört. Da war völlig deutlich und eisenhart von ihm, die FDP wird nie und nimmer sachlich mit der AfD zusammenarbeiten. Das konnte nichts anderes heißen, als die FDP wird den Herrn Kemmerich bei seinen Manövern in Erfurt nach der Wahl nicht unterstützen. Dass er dann so Auswegsformulierungen gewählt hat, war doch Gesichtswahrung für den Herrn Kemmerich. Und dass er am nächsten Tag hingefahren ist und doch bewirkt hat, dass der Kemmerich sagt, okay, ich gebe auf, spricht letztlich doch auch für den Herrn Lindner. Man muss da nicht immer einzelne Äußerungen herausgreifen. Ich glaube, es war ihm vollkommen klar, wenn er hier nicht ebenso klare Kante zeigt wie die Kanzlerin und den Mann zum Rücktritt bringt, brennt die ganze FDP und da können Sie die Wahl in Hamburg vergessen und alle kommenden Wahlen auch. Der Lindner ist nicht dumm.
Ja, an dieser Stelle ist Herrn Leicht rundum zuzustimmen. Er musste sich in dieser entsprechenden Weise betätigen. Und natürlich ist es so, dass die Kanzlerin nicht schweigen konnte. Die besondere Pointe ist freilich, dass ja eben genau der Kurs der Parteivorsitzenden Merkel die CDU in jene Lage gebracht hat, in der sie einen nennenswerten Teil ihrer Wählerschaft an die AfD verloren hat und in der Zukunft auch weiter verlieren wird. Es ist sozusagen das Anraten der Fortsetzung jenes Kurses, der die CDU überhaupt in jene verzweifelte Lage gebracht hat, in der sie sich in Thüringen befindet und aus der sie sich ohne große Selbstschädigung überhaupt nicht mehr wird befreien können. Das ist sozusagen die Pointe an dieser Intervention der Kanzlerin. Wenn eine Situation verfahren ist, wie sie für die CDU nun auf viele Jahre verfahren sein wird, ist keine einzige politische Haltung mehr in sich und in ihren Konsequenzen her schlüssig. Und das erlebt die Union derzeit auf das Unangenehmste.
Also wenn man Herrn Lindner jetzt versucht, da in Schutz zu nehmen, dann kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Wenn man das gesamte Statement in Betracht zieht, was ich auch tun möchte, dann muss man doch sagen, ich kann doch nicht sagen, Herr Kemmerich darf in gar keinem Fall jetzt irgendwie von der AfD sich unterstützen lassen, nachdem er sich gerade mit den Stimmen von der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Das ist ja völlig unlogisch. Das kann ich ja nicht auf der einen Seite sagen, ja gut, die haben mich jetzt gewählt, dann hätte ich sagen müssen, das lehne ich ab. In dem Moment, wo ich es aber nicht ablehne, kann ich nicht gleichzeitig sagen, ich mache aber eine ganz andere Politik, ich will mit der AfD gar nichts zu tun haben. Mhm. Ich muss sagen, Herr Lindner hat sich hier widersprochen, auch wenn man, was man natürlich muss, das gesamte Statement sich da noch mal drüber nachdenkt und sich das angehört hat, kann man unmöglich sagen, naja, wie sollte er eigentlich anders reagieren? Nein, er hat versucht, das zu unterstützen und irgendwo haben sie doch bedacht, vielleicht kann die FDP vielleicht hier doch das irgendwie hinkriegen und dann wäre das gar nicht so schlecht. Ich finde, er hat eine sehr schlechte Rolle gespielt.
Das glaube ich nicht. Wenn man ihn genau angeguckt hat, wusste er, es fliegt ihm der Laden um die Ohren, wenn der Kemmerich Ministerpräsident bleibt. Das spürte man deutlich.
Wie sehr fliegt denn jetzt der CDU und ihrer Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ihre CDU um die Ohren? Wie sehr zerreißt es die CDU? Die hat ja gleich mehrere Probleme, muss quasi an mehreren Fronten kämpfen. Da ist einmal sind die Leute in Thüringen, dann gibt es die Werteunion und dann ist da auch noch die CSU und die ist ja mit Markus Söder wirklich klar auf Distanz gegangen.
Ich glaube, das kleinste Problem der Union ist die Werteunion, obwohl es inzwischen eine bequeme Erklärung für CDU-Niederlagen ist, dass im Grunde alles perfekt wäre, gäbe es nur jene Stänkerer von der Werteunion nicht. Nein, ich glaube, das zentrale Problem der Union ist, dass sie ein großer Teil der Wählerschaft zur AfD abhandengekommen ist, wie das auch sämtliche Wählerwanderungsanalysen zeigen, denn die CDU-Wähler sind neben den früheren Nichtwählern die Hauptwählermasse der AfD und ein anderer Teil der Wählerschaft der CDU wandert ab zu den Grünen, weil in großen Teilen der CDU ja selbst die Vorstellung da ist, dass Schwarz-Grün genau jenes Bündnis ist, welches Deutschland voranbringt. Und in den aufgrund der notwendigen Ausgrenzung der AfD immer zu schließenden Anti-AfD-Bündnissen in den Parlamenten wird die CDU ständig in Kenner-Koalitionen oder große Koalitionen oder Koalitionen unter grüner Führung hineingezwungen, in denen sie immer weiter Federn an die AfD lässt. Meine ironische Bemerkung von vorhin, dass die Bundeskanzlerin sich sozusagen die Ehrenmitgliedschaft der AfD verdient hat, ist dann nichts anderes als die kabarettistische Kurzzusammenfassung des eben entfalteten Arguments. Sollte es in Thüringen zu Neuwahlen kommen, wird in erster Linie die CDU federn lassen. Ramelow wird von dem Mitleidseffekt zehren, dass er sozusagen meuchlings um die von 70% der Thüringer gewünschte Ministerpräsidentschaft gebracht werden sollte und der lachende zweite Sieger neben Ramelow wird die AfD sein, denn sie wird in der ganzen Wahlkampagne, wann immer sie kommt, sagen, man kann die CDU nicht mehr wählen, denn jede Stimme für die CDU ist eine Stimme für die Grünen, für die Sozialdemokraten und für die Tolerierung einer Linksparteiregierung. Und gegen dieses Argument kann die CDU tatsächlich nicht mehr plausibel angehen, weil es ist genauso.
Also da muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen. Prognosen leben davon, dass sie stimmen oder schief gehen. Wie das wirklich weitergeht, das hängt jetzt auch von den einzelnen Manövern ab. Ich gucke einfach mal von Thüringen nach Sachsen. Da gelingt es dem Herrn Kretschmer erstaunlicherweise, ich hatte das ihm gar nicht zugetraut, eine gewisse Konsolidierung auch der Moral, sozusagen der Kampfmoral der CDU zu bewirken. Der hat im Übrigen sich, ähnlich wie die Kanzlerin, zu den Vorgängen in Thüringen geäußert. Dies Thüringen ist ein kleiner, jetzt sage ich mal mit Herrn nicht übel nehmen, gell? Mit dem Herrn Gauland ist ein Fliegenschiss in der Geschichte. Das Ding ist saukomisch und saublöd und dann auch mit Tricks und moralischen Sachen behaftet. Aber das ist keine große historische Hebelbewirkung. Jetzt schauen wir mal, wie die Wahlen ausgehen, wenn sie dann kommen. Das hängt auch von der Art des Wahlkampfes ab, ob dann Herr Moring noch auftritt, ob die Union von Berlin aus mal ihre Freunde da in Erfurt ein bisschen auf Raison bringt und wie der Wahlkampf geführt wird. Mhm. Ich verstehe, was der Herr Patzelt sagen will, aber in Wirklichkeit will er ja sagen, die Union ist eh Mist. Mhm. Und das glaube ich so einfach nicht.
Wir können ja gleich noch ein paar Sätze sagen. Ich bin ja schließlich Mitglied dieser Partei.
Ja, das will ich nicht sagen. Nicht.
Aber ich will
das
sagen, sie befindet sich in einer verzweifelten Lage und im Sinkflug nach unten.
Ich würde doch noch anfügen wollen, dass ich diese Rolle der Werteunion nicht so herunterspielen will, ohne jetzt Prognosen abzugeben. Hat das, was gestern passiert ist, meines Erachtens gezeigt, dass die CDU sich doch genau überlegen muss, wie sie Wähler zurückgewinnt von der AfD. Macht sie es, indem sie auf die AfD zugeht und praktisch so ähnliche Positionen vertritt? Oder setzt sie sich ganz klar davon ab und spricht aber mit den Wählerinnen und Wählern der AfD, um zu sehen, was sind die Sorgen dieser Wähler, weshalb gehen sie weg, weshalb wählen sie die AfD? Und dieses ist natürlich durch die Werteunion, ist das auf der Tagesordnung und gestern hat das schon eine Rolle gespielt. Ich würde das nicht so herunterspielen. Auch die ganzen Geschehnisse gestern, die sind nicht einfach so eine Art von Bauerntheater. Ich sehe das nicht so. Denn das ist für diejenigen, die als Bürgerinnen und Bürger dem Ganzen zuschauen, ist das doch ein im Grunde, was da passiert ist, gegen alles, was wir unter Demokratie verstehen. Und das sehe ich eigentlich doch eine Beschädigung, die weit über das hinausgeht. Die CDU, die wird jetzt wirklich darüber reden müssen, was ist mit der Werteunion. Es hat keinen Sinn zu sagen, ach, die spielen gar nicht so eine Rolle. Doch, was muss jetzt eigentlich die CDU machen, um Wähler zurückzugewinnen von der AfD, ohne der AfD hinterherzurennen?
Sie hören das SWR 2.
Was geschehen muss, nämlich man muss auf die Wähler hören. Und das hätte man schon vor 5 Jahren anfangen können, als in Gestalt von Pegida sozusagen der Frühblüher der AfD entstanden ist. Aber die Frage lautet doch, was tut man als Partei, wenn man den Leuten zugehört hat und weiß, was sie wollen und dann rausfindet, dass in manchen Politikfeldern eben eine andere Politik gewollt wird, als jene, die die CDU gemacht hat und weiterhin zu machen gedenkt. Das ist sozusagen die Debatte, welche die CDU zerreißt. Die einen sind der Meinung, dass alle Positionen, welche die Union früher vertreten hat und die jetzt zum großen Teil die AfD ja übernommen hat in ihren Programmen, nicht in ihren stilistischen Äußerungen, ob man diese besetzen soll oder ob die Zukunft der Union in jener revidierten Unionspolitik besteht, die auf Schwarz-Grün demnächst auch auf Bundesebene zuführt. Das ist die innere Debatte, welche die Union zerreißt. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese innerparteiliche Diskussion von jenen gewonnen werden, die auf einen schwarz-grünen Kurs ausgehen.
Also wir dürfen ja in dem Moment jetzt nicht vergessen, dass wir über die AfD auch in Thüringen sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Mitglieder in der CDU sich absolut dagegen verwehren würden, dass man sagt, die AfD vertritt jetzt manche Positionen, die die CDU früher vertreten hat. Das halte ich für falsch. Insbesondere
wenn
wir
Das kann man nachprüfen. Man blickt also auf die Programme, auf die zentralen Aussagen und so weiter.
Aber Herr Patzelt, Sie müssen da auch sehen, dass die AfD rassistische Positionen in Thüringen vertritt.
Ja, und das hat die CDU nie vertreten. Das ist ja genau der Grund, warum die CDU mit der AfD nicht können kann.
Ja, und dann muss man da doch sehen, das sind doch ganz gravierende Unterschiede. Das kann man doch nicht über einen Kamm scheren.
Nein, kann man nicht. Aber die AfD ist ja eben ein sehr heterogener Haufen. Das ist doch das Problem der CDU. Gäbe es in der AfD lediglich Höckes, wäre die AfD rundum einfach eine NPD-Leit oder überhaupt eine neue NPD, wäre es doch überhaupt kein Problem für die CDU, mit dieser Partei fertig zu werden.
Jetzt, liebe Freunde, macht es euch nicht so einfach, das zu einem AfD-CDU-Thema zu machen. Das betrifft natürlich auch die SPD.
Oh ja.
Die SPD hat natürlich auch an die AfD und deren Sprecher, aber an die Partei in den Wahlen verloren. Weil auch die SPD mit ihrer Funktionärsideologie nicht ganz kapiert hat, was die Menschen bewegt.
Ja.
Und natürlich kann der Kampf gegen die AfD nicht eine Soloaufgabe der CDU sein. Da müssen auch die Sozialdemokraten, übrigens auch die Liberalen, müssen da Fahne zeigen und sich nicht in ihren eigenen Mustöpfen herumbewegen. Das ist der Kampf, den die SPD jetzt leider mit der falschen Wahl eines komischen Duos an der Parteispitze getroffen hat. Die entfernen sich nämlich auch vom Bewusstsein von verängstigten und besorgten Wählern.
Ja.
Und deswegen sind alle aufgerufen, nicht nur zu sagen, AfD, pfui, das ist ja richtig, sondern sie müssen sich fragen, was hat die Menschen dazu bewogen, auch frühere SPD-Wähler, vor allem auch aus der übrig gebliebenen Arbeiterschaft, sich zur AfD zu neigen oder gar nicht mehr zu wählen. Nicht? Da muss man alle rankriegen. Und da reicht es eben nicht aus. Deswegen hat mich das gestern gestört. Immer mit Weimar und Nazi. Die Kerls sollen ihre eigene Arbeit machen und sich drum kümmern, was die Menschen wirklich bewegt. Das heißt nicht, ihnen nach dem Maule zu reden, sondern ihnen zu sagen, wir bieten euch ernste Lösungen für euer Problem an und reden euch nicht, unser funktioniert Chinesisch.
Ja, aber da sprechen Sie jetzt das Prinzipielle an, Herr Leicht. Ich finde zu Recht, dass wir da alle Parteien im Blick haben sollen, dass eben die Volksparteien nicht mehr Antworten geben. Für einen großen Teil der Bevölkerung verkörpern sie eigentlich nicht mehr das, was ihre Sorgen sind. Und dieses Problem, das betrifft alle bürgerlichen Parteien, das betrifft auch die Sozialdemokratie noch sehr viel mehr ja als die CDU, weil sie im Grunde sehr schwer sagen können, wofür stehen wir heute. Für die SPD trifft ja besonders zu, ist sie überhaupt noch eine Partei, mit der man Zukunft verbindet? Das ist ein großes Problem. Nur, was heißt jetzt den Bürgern zuhören? Das heißt, man muss ständig mit ihnen im Austausch sein. Abgeordnete müssen wissen, was bewegt diese Leute, und dann müssen sie versuchen, das zusammenzuführen. Und das hat man natürlich über viele Jahre versäumt. Man hat im Grunde, es ging von Wahl zu Wahl. Und dieses Zuhören, das haben wir ja auch schon in Landtagswahlen jetzt gesehen, das bringt schon etwas. Und das muss wieder für die Volksparteien mehr im Mittelpunkt stehen, ohne dann zu sagen, was die Bevölkerung sagt, das können wir 100% durchsetzen, sondern dann muss man sehen, wie macht man daraus aus den verschiedenen Interessen ein allgemeines Interesse. Und diesen Austausch, den hat man versäumt.
Ja, das wollen wir jetzt nicht romantisieren. Abgeordnete bei ihrer Wahlkreisarbeit machen das natürlich ständig. Und jene, die in den sozialen Medien unterwegs sind, wissen auch, was die dort aus ihren Meinungshöhlen hervorkriechenden meinen. Es war nie ein Problem, rauszukriegen, was die Leute wollen. Wir machen eine ausgedehnte Demoskopie. Der Punkt ist der, was folgt aus dem, was man hört. Und hier ist es seit dem Aufkommen des deutschen Rechtspopulismus so gewesen, dass was immer Rechtspopulisten an Sichtweisen und Befürchtungen und Sorgen äußern, dass das immer gleich weggebügelt wurde. Das sind rein eingebildete Ideen, das hat alles eine rassistische Wurzel und so weiter. Am Zuhören hat es nicht gefehlt, aber am Eingehen auf das Gehörte, an der inhaltlichen Auseinandersetzung, am Ablassen von der Reflexbewegung, ach, ihr seid die Falschen, was ihr sagt, geht uns im Grunde gar nicht an. Wir wissen ja von vornherein, dass ihr Unrecht habt. Das ist es, was unseren politischen Diskurs vergiftet hat. Und manches, was sich um die gestrigen Ereignisse gerankt hat, zeigte, dass das genau das Problem ist. Man ist vorschnell da, dass man sagt, das sind alles Faschisten, Neonazis und so weiter. Aber dass dahinter ein Druck in der Bevölkerung ist, der Wunsch nach auch Veränderungen, das wird auf diese Weise allzu leicht weggeschoben. Und die Folge dieser Verhaltensweisen ist das bislang leider Gottes unaufhaltsame Anwachsen der AfD.
Wenn jetzt Neuwahlen kämen, wer würde gewinnen, wer würde verlieren, wer würde abgestraft werden? Was meinen Sie?
Also in jedem Fall stelle ich mir vor, dass wenn das jetzt in Thüringen, dass die Linke dazu gewinnen wird. Mit Sicherheit wird die FDP verlieren. Die Frage ist, ob sie noch reinkommt. Die CDU wäre ich jetzt vorsichtig, ob sie verliert sie jetzt Stimmen an die AfD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD von den Bürgerinnen und Bürgern dafür honoriert wird. Denn sie hat doch ein bisschen jetzt ihr wahres Gesicht gezeigt, das darf man nicht vergessen. Und in dem Fall werden diejenigen, selbst wenn sie große Sorgen haben, werden sie doch überlegen, möchte ich eine Partei, die eine solche Trickserei im Parlament macht, möchte ich die wirklich haben? Ich glaube schon, dass die Bürger das interessiert, auch wenn das nun nicht das alltägliche Problem ist, aber das war zu offenkundig. Also ich würde davon ausgehen, die AfD verliert an Stimmen.
Teilen die beiden anderen das?
Naja, ich würde mal den Blick von Thüringen nicht nur auf das Bundesgebiet wenden, sondern auf das gesamte Europa, und zwar nicht nur Westeuropa. Wir haben ein Anwachsen des Rechtspopulismus, Österreich mit der FPÖ, Frankreich mit Le Pen, in Belgien guckt man schon gar nicht mehr hin mit dem Willers. Es ist ja der Rechtspopulismus in der globalisierten Welt mit ihren Entwicklungspotenzialen, aber auch mit ihren Verschiebungswirkungen, eine Folge auch der Orientierungslosigkeit und der Angst der Menschen. Das ist nicht ein rein deutsches Problem, schon gar nicht ein AfD- und Thüringer-Problem, sondern eine Herausforderung der Demokratie in einer Zeit des globalisierten Wandels. Und diese Klimathematik zeigt ja nur an, dass das nationale Handeln da marginal ist. Wenn ich das richtig sehe, produzieren wir Deutschen 0,2% des CO2-Ausstoßes auf der ganzen Welt. Aber wir reden von Klimakatastrophe, als seien wir dabei, die Welt zu retten. Da liegen die eigentlichen Probleme. Wie schaut das politische System der Demokratie, der freiheitlichen Demokratie, auf diese massiven Herausforderungen im Weltmaßstab? Und da kann man sich das in Italien angucken, mit der Forza Italia, können sich in Frankreich angucken, können sich gar mit in England nachschauen bei dem Herrn Farage. Also es ist nicht so, dass die CDU die AfD erfunden hat, sondern die Probleme des Rechtspopulismus sind die Probleme der Modernisierung unserer Welt und der Orientierungsfähigkeit.
Also wenn man
genau
das
so
jetzt
ist es, aber die CDU und die anderen Parteien haben noch keine Antwort darauf gefunden.
Ja, so war. Ich hätte sie, aber mich fragt es keiner.
Ich wüsste sie auch, aber mich fragt auch keiner. Und wenn ich gefragt werde, wird es nicht so gemacht, wie ich es vorschlage. Aber da sind wir ja als Experten also, allesamt in der gleichen Leine.
Aber Herr Patzelt, Herr Leicht, Sie werden doch gehört. Sie werden doch hier gehört.
Es wird,
wir folgen schon trotzdem lieber meine Ratschläge.
So, ich glaube, die konkreten Antworten haben wir wahrscheinlich alle nicht, wie man das löst. Herr Leicht hat es schon richtig beschrieben. Es sind natürlich Ängste entstanden durch Globalisierung. Wir haben auf der einen Seite eine Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten, aber es sind viele Entscheidungen europaweit, wenn man jetzt sich mal auf Europa anschaut, gefallen, die einzelnen Demokratien in ihrer Handlungs- und Lernfähigkeit eingeschränkt haben. Man hat auf Globalisierung mit Deregulierung geantwortet und das hat dazu geführt, dass die Politik häufig gar nicht mehr so gestalten kann, wie sie will. Und dieses Problem, dass man sich durch eigene Entscheidung festgelegt hat in Strukturen, die einen gar nicht mehr so handlungs- und lernfähig machen, das ist das Grundproblem der Globalisierung in demokratischen Staaten. Wir wollten ja jetzt aber nun in dem kleinen Beispiel das mal anschauen, wie das in Thüringen ist. Aber wenn wir darüber hinausschauen, ist das ein Problem nicht nur, was man jetzt ganz konkret als Lösungen jeweils hat, sondern wie gewinnt man überhaupt wieder Handlungsfähigkeit? Das wäre das Problem, auf das demokratische Staaten heute antworten müssen.
Genauso ist es. Und diese große Betrachtungsweise, bei der wir offenkundig einer Meinung sind, die kann man nun wieder auf das Klein-Klein der innerdeutschen Parteipolitik herunterbrechen. Schauen Sie, Parteiensysteme sind, seitdem es sie seit Beginn des 19. Jahrhunderts gibt, um gesellschaftliche Großkonflikte herum entstanden. Etwa ganz wichtig, der Großkonflikt zwischen Kapital und Arbeit im 19. Jahrhundert, der bis heute seine Folgewirkungen hat. Der neue gesellschaftliche Großkonflikt, seit etlichen Jahren fühlbar und gewiss noch Jahrzehnte anhalten, ist der um die Rolle des Nationalstaates, der Rolle des Staates, der sich als Staat einer bestimmten Bevölkerung, die sich zusammengehörig empfindet, um präzis zu sein, um die Rolle eines solchen Staates im Zeitalter der Globalisierung dreht. Der Staat ist nach all dem, was wir bislang über Politik wissen, das Gehäuse, in dem wir Demokratie zu organisieren verstehen. Jenseits des Staates experimentieren wir mit möglicher Demokratie. Und der Staat ist auch das Gehäuse, in dem wir so etwas Wertvolles wie Sozialstaatlichkeit praktizieren, leben, nachhaltig machen können. Also Solidarität Solidarität von Leuten, mit denen man sich enger verbunden fühlt als mit anderen. Es geht um die Rolle des Nationalstaates oder des Staates im Zeitalter der Globalisierung. Und hier vertreten unterschiedliche Bevölkerungsgruppen oder zugespitzt zwei politische Lager, zwei völlig konträre Positionen. Das eine Lager hat sozusagen als seine intellektuelle Speerspitze die Grünen für Globalisierung, für Weltoffenheit, für Humanität, gegen nationale Beschränkung. Und das andere ist die AfD, die zu alledem, wo die Grünen Ja sagen, Nein sagt. Beide Positionen sind in sich schlüssig, emotional attraktiv. Ob sie wirklich taugen, das geht aus der inneren Schlüssigkeit nicht hervor. Und zwischen diesen zwei Positionen baut sich unser Parteiensystem um. Es baut sich auch in anderen europäischen Staaten um diese Dichotomie zwischen den Somewheres und den Anywheres, wie man sagen kann, herum auf. Und infolgedessen wird in Thüringen nur im Kleinen nachgespielt, was in der Tat ein Großkonflikt ist, der sämtliche westlichen Demokratien behelligt.
Der also sich aber in Ostdeutschland vielleicht anders darstellt als in Westdeutschland. Und ich möchte ganz gern eine Frage speziell zu Ostdeutschland stellen. Also Bundesparteien, die ihre Leute im Osten nicht im Griff haben, denen wiederum die in Berlin ziemlich egal sind, dazu das andere Wahlverhalten in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren. Man könnte noch viel mehr anführen, auch den vielerorts empfundenen Frust im Osten 30 Jahre nach der Einheit. Die Frage ist, bisher ist der Osten nur ausgeschert. Koppelt er sich jetzt ganz ab vom Rest der Republik, vor allem von Berlin?
Jetzt müsst ihr mal genau hingucken, was passiert ist. Nach dem Fall der Mauer haben
lassen Sie uns ruhig das Wahlergebnis von gestern im Blick haben.
Aber was doch geschehen ist, ist Folgendes. Die Mauer ist gefallen und der Großteil der innovativen, jungen, kreativen, beweglichen Menschen haben in größeren Zahlen als je zuvor die neuen Bundesländer verlassen. Das heißt, wir haben, das tut mir leid, das zugeben zu müssen, wir haben ein Herz in Ostdeutschland zum Teil, hat die ostdeutsche Population wichtige Bestandteile einer modernen Gesellschaft verloren an den Westen. Die sind abgehauen. Die machen ihre berufliche Karriere, ihre politische Karriere hier. Im Übrigen haben wir dann die Ramelows und Höckes und auch den Herrn Kemmerich ja aus dem Westen in die DDR entlassen, haben also unser Personal darüber geschickt. Und das ist das eigentliche Problem. Wir müssen hoffen, dass sich in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern, wieder Gesellschaften zusammensetzen, in der eben die Leute, die alle weggegangen sind, weil sie ihre Chancen woanders gesehen haben, entweder zurückkehren oder neu aufgebaut werden. Und solange wir das dort haben, was der kürzlich verstorbene Manfred Stolpe mal böse gesagt hat, DDR, der doofe Rest, das ist sicher polemisch und böse, aber es ist der ostdeutschen Gesellschaft seit 45, erst mit den Militärs, dann mit den Landwirten, dann mit den Gewerbetreibenden, dann ist die SED-Herrschaft über das Land gekommen, dann hat man die Mauer aufgemacht, dann sind noch mehr Leute abgehauen. Die ostdeutsche Bevölkerung ist mental leider reduziert worden auf Ängste, Sorgen und wenig Kreativität. Und das wirkt sich jetzt auch politisch aus. Aber eins will ich doch deutlich sagen. 3/4 der ostdeutschen Bevölkerung wählt nicht AfD. Da muss man auch nicht vergessen. Und in Sachsen, der Herr Kretschmer, fängt eine neue Konsolidierung an. Ich bin gegen diese Verfallstheorien, die heute schon wissen, dass in 50 Jahren die Welt untergeht.
Ja, und dazu müssen natürlich auch dann die Volksparteien dazu beitragen, dass das weiter in diese Richtung geht, die Sie eben beschrieben haben, Herr Leicht. Und da hat gestern das, was da passiert ist, bestimmt nicht einen Beitrag dazu geleistet.
Ja, auch im Musterland Sachsen sind jene Landstriche, die früher schwarz gewesen sind, blau. Es muss die AfD keinen Wahlkampf mehr machen. In der sächsischen CDU breitet sich ein Gefühl der Enttäuschung, der Verdrossenheit aus. Es macht gar keinen Sinn mehr, gegen die AfD zu argumentieren, denn die Kenia-Koalition arbeitet denen in die Hände. Das ist aus der sächsischen Innensicht dasjenige, was sich tut. Und deswegen muss ich an dieser Stelle dem von mir ansonsten gerne geteilten Optimismus meiner Kollegen hier widersprechen. Wir sollten nicht hoffen, dass in den nächsten Wahlen die CDU irgendwie gestärkt aus dem Machtwort der Kanzlerin und so weiter hervorgehen könnte. Mir scheint, wir müssen uns darauf einstellen, dass die AfD weiter wächst, weil unsere Versuche, wie wir sie klein bekommen können, einer falschen Diagnose des Problems folgen.
Dammbruch in Thüringen, wird die AfD salonfähig. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit dabei der Publizist Robert Leicht, der Politikwissenschaftler Werner Patzelt in Dresden und die Politikwissenschaftlerin Christine Landfried von der Universität Hamburg. Herzlichen Dank an Sie alle und Ihnen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.